there was something missing.
John?
Yes, Mary?
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo, ich bin's Kühn und heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge von Movie Virgins. Bevor ich starte, muss ich mich vielleicht an dieser Stelle schon mal für die Qualität entschuldigen. Ich nehme hier unter widrigen Umständen auf und hoffe mal, dass das alles passt, dass das alles klappt. Nur beschwert euch nicht, wenn die Qualität nicht so ist, wie ihr das normalerweise gewohnt seid. Wir sind jetzt bei der dritten Ausgabe von Movie Virgins und für die, die immer noch nicht wissen, worum es geht, beschreibe ich es nochmal ganz kurz, aber ich lasse euch gesagt sein, das war auch das letzte Mal da. In diesem Format werde ich mich mit Leuten unterhalten, welche bekannte Filme, Klassiker oder genretechnisch relevanten Filme bis kurz vor der Podcast-Aufnahme noch nie gesehen haben. Dabei interessiert mich besonders, warum mein Gast den Film vorab nie gesehen hat und wie dieser Film heute auf diese sogenannte Movie Virgin wirkt. Am Ende kann man hoffentlich noch die Frage klären, ob die Filme auch heute noch funktionieren oder völliger Käse sind. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar ein Movie Break Urgestein und ein sehr, sehr geschätzter Kollege von mir, mit dem ich nicht nur das erste Mal caste, sondern, ja, so ein Quatsch, was erzähle ich denn da? Ich habe schon so häufig mit dem gecastet, wir haben zwei Formate zusammen. Pascal, stell dich mal vor, bevor ich mich noch weiter hier um Kopf und Kragen rede.
Ja, ich bin Pascal, Movie Break Legende, seit Tag 1 und ja, jetzt voller Stolz, auch mal bei den Movie Virgins dabei. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Das Problem war ja dieses Mal tatsächlich, dass wir keinen wirklich relevanten Klassiker gefunden haben, den du noch nicht kennst.
Ja.
Bei dem Verschleiß, den du an Filmen hast und was du nicht schon alles gesehen hast, war es wirklich schwer. Wir haben aber tatsächlich was gefunden.
Halleluja.
Unser heutiger Film ist Der Blob. Und hierbei reden wir nicht über das Original von 1958 mit Steve McQueen, sondern über das Remake von 1988, inszeniert von Chuck Russell mit Kevin Dillon und Shawnee Smith. Wenn ihr die Namen nicht im Kopf habt, ist das kein Problem, so große Schauspieler sind auch.
Wenn er einen Körper hätte, könnte man auf ihn schießen. Wenn er ein Herz hätte, könnte man ihn töten. Jetzt hat der Mensch seinen Planeten nicht mehr in der Gewalt.
Der Organismus entwickelt sich in geometrischen Verhältnissen. Wenn wir das hochrechnen, ist er inzwischen um ein tausendfaches größer geworden.
Niemand will mir glauben, was heute Nacht passiert ist.
Was ist denn passiert?
Du hast es gesehen, du warst dort.
Eine plasmische Lebensform, die ihre Opfer jagt. Ein Raubtier. Ich will den Organismus leben.
Ich fürchte, jetzt wird das Ding erst richtig sauer.
Der Blob.
Bevor wir starten, möchtest du einmal den Leuten sagen, worum es in Der Blob geht?
Ja, total gerne. In der beschaulichen US-amerikanischen Kleinstadt Aberville, würde ich sagen, heißt die, geht alles seinen normalen Gang. Die Kinder schleichen sich heimlich ins Kino, die älteren Jungs laufen den Mädchen hinterher und die Erwachsenen beschweren sich über das zu warme Wetter. Dies alles ändert sich jedoch schlagartig, als ein mysteriöser Meteorit in der Nähe der ruhigen Stadt einschlägt. Ein alter Landstreicher, der als erstes den Krater besichtigt, wird plötzlich Opfer eines unbekannten Schleims, der sich an seiner Hand festsetzt. Panisch läuft er durch den Wald, bis er auf den Rowdy Brian sowie den Footballspieler Paul und die Cheerleaderin Meg trifft. Diese bringen den armen verletzten Mann sofort zum Arzt. Dort wird allerdings die Verletzung ignoriert, bis sich der Schleim durch den ganzen Körper gefressen hat. Fortan wächst die außerirdische Substanz immer weiter, indem es ein Opfer nach dem anderen verspeist. Doch der Albtraum hat gerade erst begonnen.
Das ist eine echt lange Einleitung für diesen Film.
Aber ist alles wahr, kommt alles im Film vor.
Alles war alles richtig und damit sind doch die ersten 15 Minuten des Films dann abgehakt. Hm? Aber jetzt meine erste Frage. Wir haben vorher noch nicht drüber gesprochen. Wie findest du den Blob?
Ich fand den nett. Okay. Ich fand den nett. Ich glaube, ich bin ein bisschen geschädigt durch meinen Body-Horror-Konsum in den 90er, 80er Jahren durch David Cronenberg. Ich glaube, der hat den Maßstab bei mir so hoch gesetzt, dass ich bei jeglichen anderen Body-Horror-Filmen immer gleich die Fliege oder die Unzertrennlichen und was weiß ich nicht erwarte, dass ich ja so ein bisschen unterwältigt von der Blob war, allerdings doch fand, dass das immer noch ein guter Unterhaltungsfilm war.
Und kanntest du den Film denn vorher so vom Hörensagen her oder war das jetzt für dich gänzliches Neuland?
Naja, den kannte ich, klar. Also das Original kannte ich auch und der Blob ist ja auch ein Kultfilm. Ja, der war mir schon ein Begriff, ist mir aber immer irgendwie durchgerutscht.
Also es gab jetzt auch keinen besonderen Grund, warum er dir durchgerutscht ist?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist wirklich so ein Film, den ich eigentlich gucken möchte, seitdem ich 14 bin. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, war der mal indiziert?
Ich glaube, der war nur ab 18 freigegeben, wenn mich da nicht alles täuscht.
Ja, kann sein. Und mit 14 war es dann noch relativ schwierig, an den FSK 18 heranzukommen. Und irgendwie hat sich es über die Jahre dann nicht ergeben, dass ich mal auf den Film gestoßen bin, beziehungsweise dass ich wirklich mal aktiv mir gesagt habe, komm, jetzt guckst du mal der Blob, musste erst dein Podcast-Format kommen, damit ich diese Lücke endlich mal schließen durfte.
Ja, zumal wir hatten doch Minimum schon zweimal im Trashcast den Blob erwähnt, also ich zumindest. Da kann ich mich doch dran erinnern, weil ich den immer als, ich persönlich sehe den als ganz netten Partyfilm. So, da kannst du gut und gerne mit einem Bierchen gucken, mit ein paar Freunden. Und ja. Deswegen war ich dann auch verwundert, als deine Wahl dann auf dem Blob fiel. Ich dachte, du kanntest den. aber mal ganz ehrlich unter uns. Glaubst du, dass der Film irgendeine popkulturelle Relevanz hat? Oder ist der so im Niemandsland verschwunden
damals schon? Der ist leider für das Genre relativ kackegal. Was ja nicht bedeutet, dass der Film schlecht ist, aber der hat halt, vielleicht hat er in den 80ern ein bisschen seinen Kultfaktor erarbeitet, bestimmt auch durch die Videotheken, aber inzwischen, ich glaube, dass der Blob keinerlei Rolle mehr spielt. Könnt ihr mir aber gut ein Remake vorstellen? Da kann man ordentlich was raus machen.
Oh ja.
Ein Blob-Remake, wobei das, der Blob, den wir besprechen, ja auch schon ein Remake ist, wie du eingangs erwähnt hast, aber ich finde, das hat auf jeden Fall das Potenzial, dass man da nochmal richtig einen raushauen könnte, wenn man da gescheite Leute engagiert. Würde ich mir gerne angucken wollen.
Ja, zumal seit, ich glaube, 2016 oder 2018 ist das ja sogar im Gespräch, dass da ein Remake von gemacht wird.
Ah, okay. Aber noch keine Namen irgendwie konkret, oder was?
Doch, Samuel L. Jackson sollte, glaube ich, da mitmachen.
Wo macht er nicht mit, ne?
Ja. Aber das ist dann, man hört mal immer so alle zwei, drei Jahre irgendwie so ein, ja, wir würden das gerne machen und ja, das ist alles in Arbeit, aber Ende des Tages kam bisher noch nichts dabei rum.
Ja, wenn es mal kommt, gerne. Also hätte ich Bock drauf.
Ich glaube sogar, ist der für 2022 momentan angekündigt.
Aber steht auch ein Regisseur?
Sollen wir mal im Live googeln?
Ja, lass uns mal investigativ gucken.
Blog 2002, Film 2022. Samuel L. Jackson steht drin.
Simon West? Mr. Con Air?
Ja.
okay, ja, why not?
Hey, ich frage mich nur gerade, ob Simon West dann nicht irgendwie 2017, 2018 mal angefragt oder bestätigt worden ist. Ob das jetzt noch aktuell ist?
Ja, weiß ich auch nicht, aber so richtig, ja, Simon West ist schon relativ weg vom Fenster, aber auch nicht so richtig. Könnte ich mir schon noch vorstellen, dass der mit so einem Blob-Remake irgendwie zurückkommen könnte. Fände ich auch nicht uninteressant. Simon West ist kein schlechter. Kann man machen.
Nee, überhaupt nicht.
Kann man machen.
Überhaupt nicht. Und generell, glaube ich, die Thematik, die bietet zeitlos sich für ein Remake an. Weil,
ja, das ist zeitlos.
Ich meine, ich weiß nicht, das Original hast du, glaube ich, mal gesehen oder hattest du gerade gesagt, dass du es gesehen hast?
Nee, das kenne ich. Also ich kenn's vom Namen, aber gesehen habe ich das tatsächlich auch noch nicht. Der Blob ist bei mir vollkommen unbeschrieben.
Ja, es ist schon so, alleine die Zeitspanne aus den Ende der 50ern bis Ende der 80er, da hat sich so viel daran getan, auch von der Tricktechnik her.
Ja, mit Sicherheit.
Und genau den gleichen Sprung hätten wir ja jetzt nochmal. Und ich glaube, da kannst du nochmal ein bisschen mehr machen. Ne?
Kannst du auch in Sachen Gewalt nochmal richtig einen raushauen.
Aber wobei, ich fand den immer noch relativ hart. Und damals, als meine Geschichte mit Blob ist eigentlich schon sehr, sehr lang, weil ich habe den sehr früh gesehen, sogar mal ungeschnitten im Fernsehen. Jetzt habe ich da die fast schon bekannteste Szene gesehen mit der mit dem Küchenabfluss, wo ihr den Typen da reinzieht. Und selbst die war ungeschnitten damals im Fernsehen. Und dann habe ich mir die Nachtwiederholung aufgenommen. Und irgendwie seit frühester Kindheit, weil ich ja schon immer so ein Faible für Monsterfilme und sowas hatte, verfolgt der Film mich irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich finde, er hat ein sehr, sehr hohes Unterhaltungspotenzial.
Mhm.
Nur ich weiß, damals als Kind habe ich noch gedacht, wow, scheiße, ist das brutal.
Mhm.
Also so gerade die erste Dreiviertelstunde bietet ja doch durchaus einige Szenen, die nicht unbedingt mit Blut und Ekel und Schleim und geizen.
Mhm. Ja, der ist schon blutig, der ist schon brutal, aber natürlich geht da noch mehr. Aber für damalige Verhältnisse ist der schon saftig, das kann man schon sagen.
Jetzt, wo du den das erste Mal gesehen hast, wie haben dir denn die Effekte überhaupt gefallen? Weil das ist ja im Endeffekt das, was so mit dem Blob auszeichnet. Also selbst wenn du heutige Kritiken noch siehst, wird ja immer positiv über die Effekte, über diesen Ekelfaktor, über die Ekeleffekte gesprochen. Wie wirkten die denn jetzt auf dich?
Ich sehe das sehr gerne. Ich mag diese analogen Effekte sehr gerne. Und ich fand die auch sehr gut. Die waren ja teilweise, wenn der Typ da im Krankenhaus zerfressen wird und die Decke wegziehen, das ist ja teilweise schon auf dem Niveau von Die Fliege, was da an handgemachten Effekten rausgehauen wird. Das ist nicht ganz Die Fliege. Die Fliege ist da echt doch mal das Maß der Dinge. Aber das ist schon sehr gut gemacht. Also mich reißt das auch nicht raus.
Nee, überhaupt nicht. Und auch heute, oder ich habe mir den Film gestern nochmal angeguckt, kurz vor der Aufnahme, und ich finde, auch heute funktionieren die Effekte noch, wenn man eben, wie du es gerade schon sagtest, auch auf diese analogen Effekte steht. Ne?
Ja, ja.
Wenn du suchst, dann findest du natürlich irgendwelche, siehst dann teilweise, dass es Puppen sind. Oder
ja, halt. Komm.
Aber das ist... Also, mir gefällt es immer noch. Ich finde es so schleimig herrlich gut.
Ja, das ist eine schöne Handarbeit. Schöne Handwerkskunst.
Und du hast eben, dadurch, dass du ja wirklich nach 15 Minuten geht's ja schon wirklich los. Da ist der Blob an der Hand von dem Obdachlosen und ab dem Moment wird ja, glaube ich, fast im, ich behaupte jetzt mal, im 4-Minuten-Takt stirbt irgendjemand.
Das könnte sein, ja. Das sind auf jeden Fall keine Durststrecken. Das muss man dem Film auch wirklich, wirklich zugute halten. Also der ist schon temporeich. Der hat mich auch so ein bisschen an die Nacht der Creeps erinnert. Von der Stimmung her, von der Brutalität her. Ich finde, die kann man gut im Double gucken. Auch, dass das, Mini-Spoiler vielleicht, die Gefahr aus dem All, Zwinker, Zwinker. Aber die kann man gut im Double gucken. Wobei ich dann nochmal die Nacht der Creeps, gibt's übrigens auch einen schönen, ist ein Trashcast, ne? Ja.
Das war ein schöner Trashcast, worüber wir gesprochen haben.
Gibt's auch einen schönen Trashcast zu. Den fand ich dann nochmal ein bisschen besser.
Ja, ich bin da tatsächlich eher Team Blob.
Mhm.
Also der gefällt mir dann da doch ein bisschen besser. Aber auch diesen Vergleich zu ziehen finde ich super, weil obwohl der ja auch in den 80ern spielt, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, der könnte auch in den 50ern spielen. Genauso wie der Film dargestellt worden ist, das hätte auch original 50er sein können.
Ja. Allein schon durch dieses beschauliche Kleinstadt-Setting. Es hat ja auch immer irgendwie sowas sehr, sehr Nostalgisches, obwohl es jetzt halt die 80er sind. Aber wie du schon sagst, das können halt auch die 50er, 60er sein. Ich glaube, deswegen wirken die auch immer so schön atmosphärisch, weil das nochmal so aus der Zeit gefallen wirkt.
Ja, das kann man dem Film nicht absprechen, finde ich. Und es hat ja auch... Für mich ist es tatsächlich auch wirklich eine Hommage an den klassischen B-Movie. Ne? Also ja, da ist ja alles drin, das ist ja schablonhaft für jeden B-Movie, der irgendwann mal gemacht worden ist. Irgendwie.
Ja, das ist auch eine Hommage ans Horrorkino auf jeden Fall. Also der Chuck Russell, man merkt ihm an, dass er das Horrorgenre sehr liebt, dass er wahrscheinlich auch das Original sehr schätzt. Das ist ein sehr, sehr schönes B-Movie, auch wenn er mich jetzt nicht komplett abgeholt hat, weil ich dann doch unter anderem Nacht der Creeps oder die Cronenberg-Filme in dieser Gattung dann doch nochmal stärker finde. Wobei es vielleicht auch unfairer Vergleich ist, der Blob mit Cronenberg zu vergleichen, denn wenn der Blob was nicht ist, dann intellektuell.
Nee. Also Intellektualität sucht man bei dem Film wirklich vergebens.
Ja.
Teilweise die Dialoge, diese klischeehaften Figuren, die in diesen Film eingearbeitet sind. Wenn man sich daran stören möchte, dann kann man das auch wirklich tun.
Ja, aber dann ist man an der falschen Adresse. Also wer sich an Klischees in einem Horrorfilm stößt, sorry, dann guck deine Arte-Dokus, die sind auch gut, aber bitte rede nicht über der Blob. Das gehört ja dazu und es kommt dann darauf an, was man aus diesen Klischees macht. Also also nein, es ist genauso wie sich an den Effekten zu stören. Das ist alles so, keine Ahnung, guck die Geschichte vom weinenden Kamel und dann passt das.
Ja, ich hoffe, so ein Film wird hier nie besprochen, weil dann wäre ich, glaube ich, raus. Dann gebe ich das Format freiwillig ab. ich hab mich aber die ganze Zeit jetzt auch bei der Sichtung gefragt, ob diese wirklich diese klischeehaften Figuren, also klassisch Cheerleader, klassisch ja, der Outlaw, der von Kevin Dillon gespielt wird, so der coole Rocker, Rowdy. Punker und sowas. Ja, Rowdy. Ob die nicht sogar wirklich bewusst als Hommage reingeschrieben worden sind, weil du hast ja wirklich jedes einzelne Klischee. Der Footballspieler, der nur mit der dickbrüstigen Blondine im Auto an irgendeinem Hügel schlafen will und die dummen Cheerleader und
Polizei
selbst
und
die
Co.
Gags selbst denken, ja, das ist ja alles irgendwie, ich bin mir fast schon nicht sicher, ob vielleicht die ganzen Klischees von vornherein geplant waren und wenn sie das waren, also wenn man jetzt dem Chuck Russell sagt oder wenn man dem vorhält, dass er das wirklich alles so geplant hat, dann finde ich es nochmal umso schöner.
Es sind halt alles Figuren, die auch in diesem Kleinstadtkosmos einfach stattfinden. Es ist ja jetzt nicht so, dass es schwer vorstellbar ist, dass sich in einer amerikanischen Kleinstadt keine Cheerleader gibt oder keine Außenseiter oder sowas. Es passt ja alles in diesen Kosmos hinein und es gehört ja auch irgendwie dazu. Und Klischees entspringen ja auch irgendwo der Realität. Ne? Sonst wären es keine Klischees. Deswegen, natürlich gibt es diese Figuren 10.000 Mal und es gibt diese Figuren auch 10.000 Mal besser bestimmt, weil es dann auch noch mal irgendwelche Brüche in den Charakteren gibt. Aber es, keine Ahnung, es gehört halt in diesen Kleinstadt-Kosmos einfach rein, dass man da solche Figuren hat. Ich glaube, sonst würden wir uns wundern, sonst würde die Stadt irgendwie nicht echt wirken, sonst würde sie nicht organisch wirken.
Ja, guter Punkt. Ja, hast du recht.
Ne?
Ein weiterer Punkt, der mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat und der ist mir eigentlich die letzten Male gar nicht so bewusst gewesen. Ich hatte jetzt, glaube ich, das letzte Mal so vor 3-4 Jahren den Blob gesehen und ich habe ihn jetzt sogar hochgestuft tatsächlich. Mir hat er jetzt dieses Mal noch besser gefallen als die Male davor. Mhm. Und mit dafür ein Grund ist die Tatsache, dass ich finde, dass der wirklich gegen deine Erwartungen die ganze Zeit arbeitet. Und das finde ich super.
Ja, du meinst, dass da auch mal Figuren ganz schnell verschwinden, wo man eigentlich dachte, es sind Hauptdarsteller?
Zum Beispiel das. Also das beginnt ja schon mit der Eingangssequenz, wo dann lange Zeit der leere Straßenzug gezeigt wird und man eigentlich fest davon ausgehen könnte, okay, wir sehen jetzt gerade eben, was die Auswirkung des Ganzen, die Auswirkung des Blobs, nur damit es dann heißt, ja, die Stadt ist nur verlassen, weil alle beim Football sind.
Ja.
Und dann, was du eben sagtest, du hast viele, viele Figuren, die eine vernünftige Einführung, also eine vernünftige Einführung für diese Art von Film bekommen. Mhm. Wenn ich da an den ersten Freund von der, ach, wie hießen die denn da noch alle? Die hießen doch alle gleich mit Paul und John und was weiß ich.
Mac.
Genau. der Paul, das erste Date von Mac. Der wird ja erst wirklich lange Zeit eingeführt, ist 15 Minuten in meinen Augen die Hauptrolle.
Ja.
Nur um dann relativ schnell abzutreten. Das gleiche hast du auch mit dem Scott, der ja im Auto dann getötet wird, der ja auch so ein bisschen so als, ich sag mal, als bester Freund von Paul dargestellt wird. Der ist dann nach 17 Minuten weg. Der Polizist, der ist dann heimlich still und leise mit dem Off getötet und man sieht irgendwann nur den verwesten Kopf innerhalb des Blobs. Und es gibt so viele Figuren in diesem Film, die eine vernünftige Einführung kriegen, wo man sagt, ja, die schaffen es eventuell bis zum Schluss oder werden sich im Finale opfern oder ähnliches. Und die werden einfach rausgestrichen. Die sind einfach weg. Und das hat mir eben besonders gut gefallen, dass der entgegen der Erwartungshaltung agiert und sich eben auch nicht scheut, solche Figuren mal rauszunehmen. Einfach um zu sagen so, ja, ich weiß, damit hast du nicht gerechnet, weg damit. Unnötiger Ballast, weiter geht's.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der auch nochmal extra Spaß macht, weil es da keine Sicherheit gibt, wer am Ende überleben wird und so. Ne? Es ist auch ganz angenehm, Dadurch, wie du schon sagst, dass die Erwartungen wirklich unterlaufen werden. Ja, dadurch so eine gewisse Unberechenbarkeit in das Geschehen einfließt, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall eine der Stärken.
Ja, und unerwartet auch, ich fand den Tod des Kindes sehr hart. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Zumindest kann ich mich noch daran erinnern, dass ich bei der ersten Sichtung des Filmes schon fast schockiert war. Um die Zuhörer abzuholen, Mac rennt dann in ein Kino, wo der Block mittlerweile in dem Kinosaal ist, was ich auch ein sehr, sehr schönes Setting fand, und da alle Kinobesucher dann tötet und rettet ihren kleinen Bruder und den Freund des Bruders. Und die flüchten in die Kanalisation, und es sieht auch die ganze Zeit so aus, als kann Mac mit den beiden Kindern entkommen. Aber wir wissen ja jetzt, der Block ist unberechenbar. Der schnappt sich einfach ein Kind und bringt es blutigst um. Mhm. Und damit hatte ich auch nicht gerechnet. Also sowas finde ich gut.
Ja, es ist sehr gut.
Ich bin der Ansicht, da hat er sich doch um einiges mehr getraut als viele, viele andere Genrevertreter. Was ihn in meiner Gunst eben auch nochmal ganz weit nach oben stuft.
Ja, das kann schon sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Ausnahmeerscheinung ist.
Nein, selbstverständlich nicht.
Aber auf jeden Fall das, was wir allgemein so in unserer Wahrnehmung von 80er-Jahre-Horror haben, ist das bestimmt einer der mutigeren, was mit dem Verschleiß der Figuren, was den Verschleiß der Figuren angeht.
Ja, und man muss jetzt auch mal darüber nachdenken, ob der, gut, jetzt mittlerweile, dadurch, dass die Filme seit Scream ja alle schon fast so ein bisschen metamäßig sind, jetzt hast du das natürlich häufiger, dass solche Figuren dann rausgestrichen werden. Aber gerade so in den 90ern sind die ja irgendwo auch einem roten Faden gefolgt. Ne? Wenn du, also bei jedem x-beliebigen Slasher wusstest du nach 3 Minuten, wer das Ganze jetzt überlebt, wer das Final Girl ist und wer sehr, sehr blutig abtritt.
Ja, das stimmt.
Das sind eben jetzt so Beobachtungen, die ich gemacht habe, die für mich einfach dazu führten, dass ich mich, ja, ich mag den Film jetzt noch ein bisschen mehr als vorher, das muss ich zugeben. Glaubst du, dass der Blob unterschwellige Kritik mit einfließen lässt? Ich hab ein paar Beispiele, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie ungewollt da reingerutscht sind oder ob wir hier dann wieder unserem Chuck Russell nochmal zusätzlich Huldigung geben müssen, weil er wirklich mehrere Themen als Gesellschaftskritik nochmal mit reingestreut hat.
Und natürlich Frank Darabont, ne, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, der Regisseur von Die Verurteilten.
Ja. Guck mal, so wenig vorbereitet.
Chuck Russell und Frank Darabont haben das Drehbuch zusammengeschrieben.
Ah, Darabont ist ein guter, den mag ich auch sehr gerne. Ja, glaubst du, dass die Kritik gewollt war oder siehst du die nicht mal?
Was für eine Kritik denn? Die Fresssucht der Amerikaner? Ja,
auch schön, die habe ich nicht mal aufgeschrieben. Ich habe ein paar Sachen. Mhm. Ich fand zum einen die Szene schön, als die Kinder der Mutter verklickern wollen, dass die, wie heißt das? Das Gartenscherenmassaker oder das Heckenscherenmassaker? Als sie ins Kino wollen.
Ja.
Und der Junge dann nur sagt, ja, irre, viel Gedärme, viel Gemetzel. Aber es kommt kein Sex vor, also alles ist in Ordnung.
Ja, es ist auf jeden Fall ein ironischer Wink an die Zensur in den Staaten auf jeden Fall.
Und eben jeder, der in dem ganzen Film irgendeine Frau sexualisiert hat, ist gestorben.
Ja, jetzt kommen wir in die Richtung feministisches Manifest, okay.
Dann ist mir aufgefallen, die haben auch einen kleinen Dialog über die Krankenversicherung, wo die den Obdachlosen mit einliefern und dann die Frau sagt, was in dem Film gar nichts zu suchen hat, weil es diesen Film ja auch nicht ändert. Hat er denn eine Krankenversicherung, weil sonst können wir den nicht aufnehmen oder sonst müssen wir den irgendwo anders hinpacken oder so. Und am Ende ändert es ja überhaupt nichts. Also die Story läuft ja normal weiter, aber diese kleine Spitze, die ist mir noch irgendwie, ist die rausgestochen und ist mir aufgefallen in dem Fall.
Naja, dadurch, dass der keine Krankenversicherung hat, ignorieren sie ihn, ne? Sie legen ihn ja nur ab. Keine Behandlung.
Ja, okay. Ich dachte, weil da nur ein Arzt rumschwirrt, ja, ist das der Grund. Aber gut, da kannst du recht haben. Und letzte unterschwellige Gesellschaftskritik, glaube ich, über das Militär.
Aha.
Weil das Militär zum Schluss, also man muss jetzt dazu sagen, nachdem der Blob sich dann durch die halbe Stadt gefressen hat, kommt selbstverständlich, wie in gut wie jedem Monsterfilm der 80er Jahre, eine Organisation. Es wirkte mir wie das Militär. Und die sind ja schlussendlich noch böser als der Blob.
Ja, natürlich.
So wie man es eben auch aus den ganzen anderen Filmen kennt. Und ich weiß auch nicht, ob es da nicht auch so ein, zwei Zwischentöne gab, was das kritisiert hat. Ich kann mich mit allen vier Sachen, kann ich mich komplett täuschen.
Ja, da kannst du dich ruhig täuschen, aber wenn du es gesehen hast, hast du es gesehen, dann ist es auch da für dich, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gesellschaftskritisch gewertet werden kann oder ob das eher Ansätze dahingehend sind, die vielleicht auch ein bisschen ironisch gemeint sind. Ja, aber die Sachen sind da, klar. Und das kann man auch durchaus als Gesellschaftskritik interpretieren. Das macht den Film jetzt nicht cleverer oder irgendwie reichhaltiger. Ja, wobei macht es ihn schon, wenn man es dahingehend interpretiert, aber dafür ist es dann doch zu nebensächlich.
Ja, okay.
Aber es kann da sein. Aber es kann da sein.
Jetzt gerade in Richtung Finale hin entwickelt sich ja da noch alles etwas. Der Block wird immer größer. Er hat mittlerweile fast Häusergröße erreicht. Kann mittlerweile mit Tentakeln Leute plätten, wenn er auf die draufschlägt. Frisst. Ja. Fand ich einen lustigen Effekt. Nicht der beste Effekt des Films, aber fand ich ganz witzig. Und wir haben ja jetzt das Problem, ich glaube, dass Leute das Problem sehen können, dass es jetzt sich zu einem Trash-Film entwickelt. Und da ist erstmal die Frage, die wir auch schon häufig im Trashcast gestellt haben. Ist der Blob eher B-Movie oder ist er Trash?
Das ist kein Trash. Der ist doch nicht gescheitert. Das ist kein Trash-Film. Trash-Film per Definition ist ein Film, der an seinen Ambitionen scheitert. Der scheitert nicht an seinen Ambitionen. Es ist ein B-Movie, ganz klassisches B-Movie. Sehr gutes B-Movie. Aber kein Trash. Also wer sagt, dass der Blob Trash ist, sorry, der weiß nicht, was Trash ist.
Okay, aber würdest du Leute verstehen, die den in diese Sparte reindrücken wollen?
Ja, aber ich würde sie dann belehren, warum es falsch ist.
Ach, du belehrst doch niemanden. Jetzt hör doch auf.
Aber natürlich kann ich verstehen, warum sie das machen. Aber auch nur, weil sie nicht wissen, was Trash ist und wahrscheinlich keinen anderen Begriff dafür haben, wie sie den Film beschreiben sollen. Das ist kein Trash. Das ist ein sehr unterhaltsamer, sehr unterhaltsames B-Movie. Aber kein Trash.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also wie gesagt, ich mag ihn ja auch. Ich habe ihn ja noch mehr lieben gelernt jetzt. Ja, ich habe mir ist ein schöner Satz einfach in den Kopf gekommen. Also jetzt, ich habe natürlich viel gelobt und ich will an der Stelle ja nicht sagen, dass der Film ist nicht perfekt. Aber ich finde ihn perfekt in dem, was er sein will. Mhm. So, also von den Ambitionen her, die dieser Film bietet, was er ist, wie er ist, wie er gemacht ist, finde ich ihn tatsächlich nahezu perfekt, so als Monsterfilm mit einem riesigen Blob. So. Mhm. Und wenn ich eben diese Prämisse habe, glaube ich nicht, dass man viel, viel mehr besser machen kann.
Ja, das glaube ich schon, aber für das, was er ist, ist er auf jeden Fall gut. Ich glaube, man kann da schon was besser machen, aber wenn man es nicht schafft, dann ist der Blob von 1988 auch immer noch ein sehr guter Blob.
Das würde mich interessieren. Also nehmen wir mal an, Pascal Reiss hätte am Drehbuch mitgeschrieben oder den Film gedreht.
Ja.
Was wäre anders gewesen? mit
das
dieser
alle
natürlich,
das wollte
alle natürlich mit dieser Prämisse und natürlich auch mit der Prämisse, dass es weiterhin ein B-Movie sein soll. Also wir fangen jetzt nicht an, in jedem Film können die Charaktere besser beschrieben sein, die können schauspielerisch besser sein, weil Kevin Dillon und Shawnee Smith, ganz ehrlich, sind die nicht.
wie ich schon eingangs erwähnt habe, habe ich halt, der Blob ist für mich eigentlich auch prädestiniert dafür, ein David Cronenberg Body Horror zu sein. Und ich glaube, wenn ich einen Blob drehen würde, würde der sich noch mehr darauf konzentrieren, auf diese Zerstörung des Körpers und was das mit dem Menschen eigentlich macht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn David Cronenberg den gedreht hätte, würde es auch Passagen der Menschen aus dem Blob herausgeben, wie das gerade ist, in dem Blob drin zu sein. Das fände ich ganz interessant. Natürlich wird das dann wieder sehr intellektuell, Das will der Blob nicht sein, deswegen ist es auch wieder unfair, was ich hier verlange und was ich besser machen würde. Aber ich glaube, dass ich da dann doch mehr noch auf diese Body-Horror-Erfahrung draufgehen würde.
Aber glaubst du, du hast gerade jetzt von Zerstörung des Körpers gesprochen. Also würdest du sogar noch diese ganzen, sag mal, diese Fressszenen, die jetzt hier auch im Blob zu sehen sind.
Ja, ich würde das total.
Du würdest das also quasi noch mehr zelebrieren, noch mehr.
Ja, noch mehr.
Noch grafischer.
Noch langsamer. Noch langsamer auf jeden Fall. Das muss so der Verfall des Körpers, der muss richtig ausgekostet werden.
Ja. Okay, interessant. Würde mir auch gefallen.
Ja? Vom Mensch zum Blob. Und wie viel Mensch ist noch im Blob?
Ja, wahrscheinlich nicht so viel.
Das wissen wir nicht, das thematisiert der Film nicht. Aber ist auch, keine Ahnung, also kann man auch genauso lassen, der ist halt gut. Hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber der ist gut.
Ja, also wie gesagt, ich springe jetzt nicht in die Bresche und sage, der Blob ist für mich eine 10 von 10.
Nein!
Muss ich nochmal unterstrichen werden, sondern ich sage einfach, in dem, was er sein möchte, ist er in meinen Augen nahezu perfekt. Er ist schnell. So, ich meine, wir haben 15 Minuten Exposition und danach habe ich
Alarm.
Ja, und teilweise richtig Alarm. Ich finde die Effekte gut. Ich finde manche Szenen auch heute noch wirklich relativ spannend inszeniert. Effekttechnisch, ganz ehrlich, da habe ich aber auch schon schlechtere Filme aus den 2020ern gesehen. Also wenn ich hier nochmal die Szene in Erinnerung darf, bei dieser Szene müssen wir nicht über Logik sprechen. Aber als der Koch eben an dem Abwasserrohr ist, mit dem Pömpel das frei macht, der Blob kommt raus und möchte ihn da reinziehen und er wird so nach und nach langsam in dieses Rohr reingezogen und also das ist wirklich ein guter Effekt in meinen Augen.
Ja, ist es auch.
Da kannst du nichts gegen sagen.
Nee. Finde ich gut. Sind ja auch gute Effekte.
Ja, dann bin ich sehr froh, dass wir da einer Meinung sind. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass, wenn wir diese Aufnahme machen, dass wir uns da relativ einig sind, nur eventuell das Hauptaugenmerk woanders draufsetzen. Also ich dachte bei uns, es kriselt und es knallt mehr.
Nö, ach, du weißt doch, dass ich auch für dieses 80er-Jahre-Genre-Kino zu haben bin. Ja. Da ja auch großer Fan bin. Und auch so gut wie alles gesehen habe, was irgendwie halbwegs wichtig ist. Das ist auch meine Baustelle irgendwie.
Ja, das sind eben so die Filme, die einfach Spaß machen sollen.
Und ja.
Und der Rest ist in dem Fall vollkommen egal. Das würde mich einfach mal persönlich interessieren. Wir haben sowohl die beiden sind schon veröffentlicht, im Thekencast von Story of Ricky haben wir Story of Ricky als Partyfilm bezeichnet. Freunde, Bier, Brutalität, läuft.
Ja.
Und genau das gleiche haben wir auch bei Piranha 3D gesagt. Und ich glaube, ich habe in beiden Casts erwähnt, dass ich in diese Riege sowohl Braindead als aber auch den Blob mit reinbeziehen würde. Würdest du mich jetzt nach der Sichtung in dieser Aussage unterstützen? Oder glaubst du, nee, ist nett, aber sich den jetzt mit Freunden und Bier anzugucken, nee.
Ich finde ja, dass sich jeder zweite 80er-Jahre-Horrorfilm dazu eignet, sich mit Freunden und Bier anzugucken. Und der Blob gehört da auch zu. Klar.
Ja, du weißt, was ich meine.
Nee, ich weiß schon, was du meinst.
Also der kann auch mit reinziehen, oder?
Kann auf jeden Fall ordentlich Stimmung machen, klar. Ich glaube, dass man den gut mit Freunden und Bier in bierseliger, geselliger Runde auf jeden Fall gucken kann und dann auch viel Spaß hat, weil der Film auch die Stimmung noch ein bisschen anstachelt. Ja, glaube ich schon.
Ja. Der Film ist ja gefloppt.
Ja.
Zumindest damals in den Kinos, ja. Hatte ein amtliches Budget von 19 Millionen.
Okay.
Und hat tatsächlich gerade mal nur 8 Millionen eingespielt. 8 war 2 Millionen in den USA und die weltweiten Zahlen, die wurden, zumindest habe ich die nicht gefunden. Hat natürlich später dann in den Videotheken ein bisschen mehr Aufsehen erregt. War so ein Film, der sich auch so durch Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich ein bisschen eine Art kleinen Kultstatus erreicht oder erarbeitet hat. Zurecht gefloppt?
Ja, das kann man nicht immer so sagen. Das haben wir ja schon mal irgendwie bei einem anderen Podcast rausgefunden, dass dann die Konkurrenz vielleicht wieder absurd war. Weil dann wieder 5 Indiana Jones Filme und 10 Jurassic Park Filme gleichzeitig gestartet sind und dann guckt der kleine dumme Blob dumm aus der Wäsche. Nicht so richtig gefloppt. Ist ein guter Film. Muss nicht floppen. Aber vielleicht waren es die Umstände. Vielleicht wollten sie damals auch keinen Body-Horror mehr sehen. Ich meine, das Ding wollte damals auch keiner sehen. Sondern auch ein Flop.
Ja.
Das sind alles so Filme, die erst so in den Jahren danach wieder ihre Reputation gewonnen haben, die sie auch verdient haben. Aber zu Recht gefloppt.
Ja, auch
nicht.
Natürlich im glorreichen Zeitalter der Videothek, ne?
Also ja,
die,
genau.
Die hat ja aus manchen, ja, aus manchen Geldlöchern ja wirklich noch einiges rausgeholt.
Halleluja.
Es ärgert mich auch, dass Chuck Russell irgendwie so ein bisschen, er hätte beim Horror bleiben sollen, sagen wir es mal so.
Findest du?
Finde ich, ja. Also, wer Chuck Russell nicht kennt, und ich denke, es kennen viele nicht, hat in den letzten Jahren Scorpion King, Eraser, die Prophezeiung habe ich noch nie gehört, Rage, Tag der Vergeltung, noch nie gehört, die Maske, er hat aber vor Blob einen Film gedreht, der in Fankreisen als beste Fortsetzung der Nightmare on Elm Street 3 erzählt. Und zwar Nightmare 3. Ja. Und da hat er schon gezeigt, dass er dieses Horror, dieses Effektmäßige, dass er das wirklich gut kann. Mhm. Und ich finde, das hat er im Blob auch gut gezeigt.
Ja, und in die Maske, hallo? Also die Maske sind ja auch unfassbare Effekte.
Ja, da redest du aber mit dem Falschen. Ich mag die Maske nicht.
Ja, ist ja vollkommen scheißegal, ob du den magst, aber die Effekte sind unfassbar gut.
Die sind mir, obwohl sie ja genauso gewollt sind, aber sie sind mir ein bisschen zu
jetzt sag nicht, die sind zu übertrieben, die sind Hammer. Die müssen ja auch übertrieben sein, aber du wirst, sie sind handwerklich Hammer-Effekte.
Ich dachte schon, dass sie da sehr, sehr viel auch mit CGI oder so gearbeitet haben, wenn ich ehrlich bin.
Ja, es sind doch trotzdem Effekte.
Ja, gut, aber dieses, er hat ja früher eben die handgemachten Dinger da gemacht.
Ja, die haben auch bei die Maske schon noch mit handgemachten Effekten gearbeitet. Natürlich auch dann schon mit Technik, aber ich finde sowas, wenn der gute Chuck Russell irgendwie mit Spezialeffekten gearbeitet hat, ob nun analog oder digital, hat er immer rausgehauen. Also Nightmare on Elm Street 3, der Blob und die Maske, also alles super Effektarbeiten.
Gut, ich habe ein kleines Herz für Eraser, was aber nichts mit der Effektarbeit auch zu tun hat, sondern wahrscheinlich einfach nur, weil Arnold da mitmacht.
Ja.
Das reicht ja bei mir.
Ich glaube, den mochte ich auch. Den habe ich aber leider nur einmal gesehen. Das ist der mit den Krokodilen, ne?
Ja, das mit den Krokodilen ist auf jeden Fall die bekannteste Szene aus Eraser.
Ja. Da muss ich auch mal wieder gucken. Hab ich auch mal wieder Bock drauf.
Viel anderes bietet ja auch nicht, außer diese fetten futuristischen Waffen zum Schluss, wenn
Arnie halt
davon greift. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich hätte mich, glaube ich, gefreut. Er hätte noch einiges gemacht, wenn er weiter so ein bisschen bei diesem Nischenkino geblieben wäre und nicht in, weiß nicht, ob man die Maske jetzt schon als Mainstream bezeichnen kann.
Die Maske?
Aber ich glaube,
Ja, die Maske ist ultra Mainstream. Ist doch einer der erfolgreichsten Filme gewesen des Jahres.
Ja, aber also jetzt im Vorfeld.
Ach so, meinst du?
Ja, also war damals schon klar, also die Maske war, das war glaube ich ein Comic, ne? Boah, das ist gefährliches Halbwissen übrigens. Das war ein Comic, oder? Also hat die Welt darauf gewartet? Oder war das so?
Das kann ich nicht einschätzen, jetzt ich bin nicht in dieser Comic-Welt drin, aber ich weiß, dass Jim Carrey damals der heißeste Scheiß war. Das war ja dieses legendäre Jahr, wo er Dumm und Dümmer die Maske und Ace Ventura rausgehauen hat und dann irgendwie der bestbezahlteste und erfolgreichste Schauspieler des Jahres war. Und ich glaube, die Welt hat auf die Maske gewartet, als sie gehört haben, dass Jim Carrey mitspielt.
dann ist meine Behauptung nicht so falsch. Ich glaube, dass Chuck Russell im Nischenkino für mich persönlich wahrscheinlich irgendwie noch bessere Sachen abgeliefert hätte, als das, was er jetzt noch abgeliefert hat.
Das kann
sein. Also ich hätte gerne noch so ein paar
Blobs.
Ja, so in die Richtung. Oder eben sowas wie Freddy oder er hätte auch meinetwegen mal einen Slasher drehen können oder weitere Monsterfilme oder so. Hätte mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Also ich finde, gerade bei Freddy und bei Blob merkt man, was er auch mit nicht ganz so viel Geld machen kann. Ne?
Ja, wobei 19 Millionen damals schon echt gut waren. Schon viel Geld.
Ja, das ist mit heute einfach gar nicht mehr so vergleichbar. Ne?
Nee, aber für eine Horrorproduktion Ende der 80er war das schon echt ein Arsch voll Geld. 19 Millionen. Das ist schon heftig. Kann man ja mal zum Vergleich Indiana Jones 2 Budget der 28 Millionen, also okay, da muss man aufpassen.
Okay, da muss ich aber zugeben, dann sieht Indiana Jones und der Tempel des Todes etwas besser aus.
Ja. Aber finanziell sind das halt auch nur 9 Millionen Unterschied, ne?
Okay, das war mir gar nicht so bewusst.
Oh, was der hat denn wohl der erste gekostet? Der erste Indiana Jones. 20 Millionen, also quasi so teuer wie der Blob.
Ich ziehe meine Aussage von vorhin zurück. Ihr braucht jetzt nicht irgendwelche Fehler hier aufschreiben. Ja, ich gebe zu, da habe ich wahrscheinlich etwas falsch gelegen. Okay, sind ja die 19. Ja, wahrscheinlich dann in die Effekt- und Trickarbeit.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube jetzt auch, Kevin Dillon, war das damals ein großer Name? Irgendwie, nee, oder?
Nee. Platoon,
aber Mini-Rolle?
Dann hat er vorher noch einen Gastauftritt in Miami Vice.
Aber jetzt auch hier irgendwie kein Seriendarsteller gewesen in den 80ern, der irgendwas Großes gemacht hat, glaube ich.
Nee. Dann war der Shawnee Smith.
Die Shawnee? Ja, die hat halt in Saw mitgespielt, ne?
Ja, mehr hatte ja auch nicht.
Nee.
Aber Saw kam ja eben auch erst 2004. Ja, und selbst, ja, Saw war sie jetzt auch nicht. Also, nee. Ja, es wird die Effektarbeit gewesen.
Ja. Da wird schon einiges reingehen. Und die ist ja auch gut geworden.
Ja. Und es freut mich ja auch, dass er dann irgendwo später, und wenn es dann eben in den 90ern war, dann irgendwo auch so ein bisschen seinen besseren Status bekommen hat. Also das. Ich kannte damals wirklich viele, die den mal gesehen haben oder mal davon gehört haben. Und bei mir kam es auch echt das eine oder andere bevor. Oh, hast du den auf DVD, den würde ich gerne mal wieder sehen und sowas. Dass er da dann irgendwie so ein kleines Revival bekommen hat und zumindest noch irgendwo seine Kosten eingespielt hat. Also das freut mich schon.
Hm. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt so in der Reihe, welche Filme hattest du bei den Movie Virgins jetzt vor der Blob nochmal?
Ja, reden wir nicht darüber, weil wir haben jetzt auf jeden Fall den unbekanntesten.
Ja.
Und wahrscheinlich den unrelevantesten. Bisher war der Weiße Hai.
Mit wem hast du den gemacht?
Der Weiße Hai ist mit Miriam gewesen.
Aha.
Und
Rambo? Rambo mit Rauscher, ne?
Genau, mit Maximilian Rauscher vom
Ja gut, Telemark. Da hast du natürlich zwei Bretter vorgelegt, ne?
Ja, jetzt muss ich auch zugeben, dein Film sticht aus meiner ganzen Liste auch heraus. Weil
ja, es liegt aber auch einfach daran, dass ich alles kenne.
Große, ja, das ist das Problem. Ja. Auf der Liste stehen nämlich auch noch, schau mal, ein kleiner Spoiler für die nächsten Folgen.
Ja, sag mal an, kann ich schon mal sagen.
Rosemary's Baby steht noch mit drauf.
Welcher?
Das Ding steht noch, Rosemary's Baby.
Ja, 10 von 10.
Das Ding aus einer anderen Welt.
Ja, auch nah an einer 10.
The Hills Have Eyes, allerdings den alten.
Ja, das Original, ne? Der ist leider echt schlecht gealtert. Eieieiei.
Ich vermute es auch, ich bin jetzt nochmal gespannt, wenn
okay, mhm.
Lost Boys steht noch mit drauf.
Super.
Stirb langsam steht noch mit drauf.
Nie gesehen. Kleiner Scherz, super.
Also ich glaube, da können sich die Zuhörer auch noch ein bisschen was freuen.
Ja, und auch peinlich an diejenigen, die du da ranholst, die diese Filme noch nicht gesehen haben. Übrigens auch für die beiden, die der Weiße Hai und Rambo nicht gesehen haben. Also schämt euch. Na gut, aber naja.
Hast du noch irgendwas? Sonst komme ich nämlich zu meiner finalen Frage.
Ja, bitte, finale Frage.
Die finale Frage haben wir eigentlich in unserem Gespräch schon beantwortet. Und zwar, wie immer lautet die natürlich, funktioniert der Blob auch noch heute?
Ja.
Danke für diese ausführliche Antwort.
Das ist die Zusammenfassung der letzten 40 Minuten.
Wie bitte?
Das ist die Zusammenfassung der letzten 40 Minuten. Ja, der Blob funktioniert heute noch.
Sehe ich ganz genauso. Pascal. Es war sehr, sehr schön, dass du mich hier mal besucht hast.
Er ist schon vorbei jetzt, oder dass wie?
Ich hab nichts mehr.
Dann reden wir halt ein bisschen so.
Da kommt doch auch noch was. Mein Gott, was mache ich denn heute für große Spoiler hier?
Ja, da kommt doch einiges. Ist gar kein Spoiler mehr. Also warum da noch was kommt, das wissen ja jetzt eigentlich alle.
Das ist richtig.
Aber was da genau kommt, das wissen noch nicht alle.
Das ist auch richtig.
Aber das wollen wir, glaube ich, an dieser Stelle noch nicht lüften, weil ich glaube, dass auch dem Großteil relativ egal ist.
Aber das werden wir dann sehen.
Ja.
Das werden wir dann sehen. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal die so ein bisschen angestachelt, die den Movie Break Podcast regelmäßig hören.
Ja.
Es war mir eine Freude, Pascal, mit dir zu quatschen.
Ja, es war mir auch eine Freude,
mit dir zu quatschen. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe vom Thekencast und vom Trashcast mit dir.
Ja.
Bedanke mich recht herzlich.
Immer gerne.
Und den Zuhörern, danke fürs Zuhören. Ja, wo ihr uns findet, hört ihr auch in allen anderen Podcasts. Das muss ich jetzt auch nicht nochmal hier wiederholen. Nee. Und wenn ihr uns hört, habt ihr uns eh irgendwie gefunden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und Pascal, dir gebühren die letzten Worte.
Vielen Dank für die Einladung. Es war schön. Und vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich sage adios.
Adieu.
We've done it. After all these years, the first viewing.
And it's all because of
Kühne.